Hallo und herzlich willkommen zum QM-Talk, dein Podcast rund um Qualitätsmanagement, Normen und digitale Managementsysteme. Wir, das sind Michael Kornmann von der Firma QS Kornmann und Michael Schiffer von der Firma Tequalis, teilen wertvolle Einblicke und praktische Tipps, wie du Qualitätsmanagement erfolgreich in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Mach dich bereit für eine spannende Diskussion und hilfreiche Ratschläge. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen QM-Talk. Michael, ich grüße dich. Hi.
Hi. Schön, dich wieder zu sehen und zu hören.
Ja, immer schöne Quality-Time, wenn wir zusammen ein bisschen quatschen können über das QM-Thema. Wir sind noch in der 9001. Wir haben das letzte Mal aufgehört mit 8.2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und haben uns für heute das Kapitel 8.3 vorgenommen.
Genau. Wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert, wo wir schon gesagt haben, gerade das Thema Entwicklung ist ein spannendes Thema und auch, wie ich finde, meistens heiß diskutiert, weil einerseits habe ich natürlich hier so ein bisschen das Thema, dass neue oder veränderte Produkte oder auch Dienstleistungen halt behandelt werden, dass ich das Ganze nicht so aus dem Bauchgefühl entstehen lasse, sondern dass ich das so in geplanter, geprüfter Art und Weise mache. Und wie es halt um die Anforderungen geht und dass Risiken vielleicht vorher beabsichtigt beobachtet werden und ich so ein bisschen die Entwicklung auf dem Schirm habe. Und interessant finde ich es deswegen, weil es oft auch diskutiert wird, ob man da überhaupt drunter fällt. Und ja, ich glaube, das ist heute so das interessanteste Thema, zu gucken, woran erkennt man denn, dass ein Unternehmen eigentlich Entwicklung macht oder was ist eigentlich vielleicht nur noch eine Kundenanpassung in der Routine, aber vielleicht keine echte Entwicklung mehr? Ich finde, das ist meistens so ein bisschen das Hauptstreitthema, ob man dieses Kapitel überhaupt machen muss, weil wir zum Beispiel als Dienstleister sind 9001 zertifiziert, aber haben Entwicklung ausgeschlossen, weil wir halt unsere Dienstleistungen zwar kontinuierlich anpassen, aber natürlich sagen, wir machen keine Produktentwicklung oder komplette Neuentwicklung von Dienstleistungen, weil wir mit dem Wissen schaffen. Und ich glaube, Das ist so ein bisschen das Spannende.
Ich glaube, das Spannende ist wirklich, oder wenn es was gibt, also für alle die, wir holen kurz ab, es gibt Kapitel in der Norm, die kannst du ausschließen. Und ja, wenn es Dinge gibt, die du ausschließen kannst, wenn sie für dich nicht zutreffen, ist, glaube ich, das meistdiskutierteste und das heißdiskutierteste das Thema, das 8.3er-Kapitel mit der Entwicklung. Da scheiden sich die Geister, bin ich drin, bin ich nicht drin, nehme ich es rein, nehme ich es raus. Das ist ja auch das, was du gerade eben schon gesagt hast. Und ich glaube, das ist spannend für sich selbst, erstmal klarzumachen, Entwicklung anwendbar, ja, nein. Und das ist so eine Entscheidung und da lass uns gerne mal ein paar Minuten darauf verschwenden, dass wir mal ausdiskutieren und mal so ein paar Impulse geben. Wann macht es Sinn, wann macht es keinen Sinn und was ist denn eigentlich Entwicklung? Und ich glaube, da haben wir selbst wir zwei schon unterschiedliche Auffassungen von dem ganzen Thema.
Ja, gut, dass du es auch nochmal so ein bisschen erklärt hast mit dem Ausschluss, weil ja, man kann Kapitel aus der Norm ausschließen, aber nein, das funktioniert nicht mit jedem. Und die meisten kann man eben nicht ausschließen. Deswegen, man kann, wenn man von etwas tatsächlich nicht betroffen ist, dann kann man das ausschließen, das kann man im QMH niederschreiben und das sollte man dann eigentlich auch ganz gut begründen, warum man nicht darunter fällt. Also in diesem Fall vielleicht, warum halt nichts entwickelt wird oder wie Veränderung tatsächlich aussieht bei einem. Und da würde ich sagen, gucken wir jetzt ein bisschen rein. Aber wenn du schon sagst, wir sind da wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung. Wie schaut es denn bei dir aus? Wie legst du es denn aus?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich rede logischerweise mit Kunden, wenn wir in so eine Sache reingehen und dann ist bei mir, wenn ein Unternehmen Produkte herstellt und Produkte, was Hardware-mäßiges baut und verkauft, führen wir keine Diskussion. Dann entwickeln wir Produkte, weil wir etwas im Unternehmen eine Leistung erbringen, die am Ende ein Produkt rausbringt, was ich verkaufen kann, was auf den Markt geht und wo ich sage, das habe ich entwickelt, das möchte ich verkaufen und da bin ich komplett drinne. Wo ich draußen bin, wo ich sage, Entwicklung ist so das typische, ich sag mal so der typische Dienstleister, der Dienstleistung hat und kein physisches Produkt verkauft und entwickelt in seinem Unternehmen. Das sind für mich eher so die, wo ich sage, da lass mal 8.3 raus aus der Sache. Und da geht halt die kontroverse Diskussion los. nehme ich es rein, nehme ich es raus? Und dann diskutiert man auch gerne mit vielen Auditoren und im Audit, wo man einfach sagt, nehme ich es mit rein oder dann lasse ich es draußen.
Ja. Bis dahin bin ich aber anders. Bis dahin bin ich voll dabei. Da gibt es noch überhaupt keinen Unterschied. Ich sage auch, wenn ich Produkte habe tatsächlich, dann werde ich die in irgendeiner Art und Weise entwickelt haben. Oder die Entwicklung wird irgendwo in meinem Umfeld stattfinden. Selbst wenn ich sie ein bisschen ausgelagert habe, habe ich trotzdem damit zu tun und habe einen Input oder Output damit. Und dann stellt sich für mich nicht die Frage, ob Entwicklung ja, nein, sondern die ist ganz klar ja. Dann stellt sich eher die Frage, was fällt alles in diesen Entwicklungsprozess rein? Also was sind tatsächlich Entwicklungen und was sind vielleicht nur Anpassungen für den Kunden? Und an welcher Stelle muss ich die jeweiligen Sachen dokumentieren und in welchem Umfang? Ich finde, da kann man dann drüber streiten. Beim Dienstleister bin ich dann auch voll dabei. Da sieht das Ganze ganz anders aus. Das sehe ich ja bei uns selber. Und da muss man wirklich ein bisschen differenziert gucken, ist das jetzt wirklich eine Entwicklung einer Dienstleistung und als solche zu bewerten? Oder ist das wirklich einfach nur die Dienstleistungstätigkeit, die sich halt kontinuierlich weiterentwickelt in einem anderen Rahmen so ein bisschen? Und da sehe ich auch die Chance, das auszuschließen.
Genau.
Weil, bei Produkten, nein. Da bin ich verhaftet, da muss ich irgendwie einen Prozess haben. Der kann halt nur beliebig umfangreich sein oder weniger umfangreich.
Genau. Aber auch, weil du bei Produkten, wir trennen so stark, aber auch, weil du bei Produkten rechtliche Anforderungen an das Produkt hast, dass du es überhaupt auf den Markt bringen darfst. CE-Kennzeichnung, MDR-Zulassung, ja, also du hast rechtliche Anforderungen, Maschinenrichtlinie, du baust etwas, du wirfst etwas auf den Markt, das muss sicher sein und es muss verkaufbar sein. Du musst nach chemischen Stoffen gucken, du musst gucken, ob du Batterien mit drin hast, also diesen ganzen tollen Blumenstrauß an gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien, die du einhalten musst, wenn du Produkte auf den Markt bringen willst. Dagegen ist, wenn du eine Dienstleistung anbietest, eben diese Sache in der Regel nicht so gegeben. Und auch hier muss man sich nochmal ganz kurz die Frage stellen, warum gibt es denn die Intention überhaupt auszuschließen? Man könnte ja auch einfach sagen, boah, ich mache zwar jetzt nur, wie bei euch auch klassisches Beispiel, wir machen zwar in Anführungsstrichen nur Beratung, aber lass doch mal mit reinnehmen das ganze Kapitel. Es macht doch Spaß, es ist doch schön, ich muss es doch gar nicht ausschließen, ich kann es mit reinnehmen. Und da sehe ich halt, dass das 8-3er-Kapitel ein relativ umfangreiches Kapitel ist, wo du sehr viel Spaß mit Auditoren diskutieren kannst und auch viele Nachweise gebracht werden müssen, dokumentiert, wo du dir echt überlegst, steht das, was ich als Dienstleistung erbringe und das, was ich als Dienstleistung weiterentwickle, in einem angemessenen Verhältnis zu der Dokumentation, die ich betreiben muss, damit ich es einfach machen darf, sprich zum Selbstzweck.
Ich überlege gerade, weil ich stimme dem eigentlich zu, was du gesagt hast. Ich überlege gerade, was ist denn, weil du gesagt hast, wo ich gesetzliche oder regulatorische Vorgaben für das Produkt habe. Das könnte ich aber je nachdem, ich glaube, da muss man vorsichtig sein, sicherlich auch auf manche Berufe ummünzen. Weil es gibt auch Dienstleistungen, die natürlich auch gesetzlicher Regulatorik unterliegen. Ich glaube, da wird es dann kritisch, wo ich dann wirklich beim Produkt das klarer sagen kann. Ich meine, wir sagen immer noch dasselbe. Ich wiederhole mich eigentlich und was du gesagt hast. Aber bei den Dienstleistungen muss man wirklich genau hinkommen, weil auch da kann ich natürlich Anforderungen haben an eine Zulassung. Und ich überlege gerade, was ein gutes Beispiel ist. Vielleicht so diese Rechts-, Wirtschafts-, Steuerberatungssachen, vielleicht auch so ein paar technische Berufe etc. Ja. Da gibt es, glaube ich, schon einiges, aber da kann man dann schöner drüber streiten, finde ich, inwiefern das halt nur halt eine Marktzugangsvoraussetzung ist oder wirklich halt so eine Zulassung, die gesetzlich erfordert ist, so ein bisschen. Ne?
Genau, die 833, manchmal hilft der Blick in die Norm, in der 833 steht ja ganz klar drin, die Organisation muss die Anforderungen bestimmen, die für die jeweilige Produkt- und Dienstleistungsart, die entwickelt werden, von wesentlicher Bedeutung sind. Und da ist ja auch Dienstleistung schon drin. Also du kannst ja diese harte Kante, die ich gerade gezogen habe mit Dienstleister nein, produktiv ja, diese harte Kante kannst du in der Realität gar nicht ziehen, sondern du musst das ja schon, und ich glaube, das ist auch hoffentlich klar gewesen, du musst das schon abwägen, was du machst, du musst das in ein vernünftiges Verhältnis setzen. Du solltest dir aber die Möglichkeit der Freiheit erlauben, dass je nachdem, was du in deinem Unternehmen machst, zu gucken, ob der 8-3er für dich wirklich einen Mehrwert im Unternehmen bildet, wo du wirklich sagst, das unterstützt mich, entweder in regulatorischer Art oder in organisatorischer Art, damit mein Produkt, also das, was ich unter dem Scope der 9001 in meinem Zertifikat erbringen will, auch wirklich sauber und sicher erbringen kann. Brauche ich das? Und dann ist es klar drin.
Ja. Ja, und ich denke, wenn man es nochmal versucht, auf diese Kante zu münzen, dann ist die Antwort 8.3 ausschließen bei Produkten ganz klar nein. Und bei Dienstleistern die schöne Antwort
an.
Vielleicht. Also klassische, vielleicht. Genau, klassische QMler-Antwort, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an.
Hier hast du was Wichtiges gesagt. Es ist wichtig, ob es für einen auch Sinn macht. Weil es geht ja nicht darum, ob ich per se einfach sagen möchte, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also ich sollte es nicht aus Bequemlichkeit oder einer falschen Selbstbeschreibung rausschmeißen, sondern weil ich halt der Meinung bin, es bringt mir hier keinen Vorteil. Oder ist es in anderer Art schon irgendwo in die anderen Sachen implementiert oder ist schon alles abgesichert. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich brauche keinen, oder das heißt Gefühl, wenn ich sehe, ich brauche keinen spezifischen Entwicklungsprozess für meine Dienstleistung und es macht auch keinen Sinn, das zu machen, weil ich hier nur ein Dokumentemonster erzeuge, weil ich hier nur was fürs Papier-Selbstzweck oder digital dokumentierte Selbstzweck mache, dann kann man sich überlegen, ob man es ausschließt. Aber die wichtigste Frage ist, macht es halt für einen Sinn? Hat man so einen Prozess, den man abbilden möchte oder was Vergleichbares? Ich denke, das ist der bessere Herangehensweise. Nicht erst fragen, darf ich es ausschließen, sondern macht es für mich tatsächlich Sinn? Da bin ich voll dabei.
Genau, und da geht es ja schon los. Also wir gehen echt mal durch die Normpunkte. Die Organisation muss einen Entwicklungsprozess erarbeiten, umsetzen und aufrechtverhalten, der dafür geeignet ist, die anschließende Produktion und Dienstleistungserbringung sicherzustellen. So, das heißt, wir sind da nicht in dem Ding, wo ich locker easy zum Auditor sagen kann, ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich finde, so wie ich es jetzt mache, ist es schön. Das kann ich bei verschiedenen Dingen tun, das passt alles, ja. Aber wie will ich umsetzen und aufrechterhalten und erarbeiten, vernünftig nachweisen, erst recht mit all den Folgekapiteln, die danach kommen, wenn ich mir keinen dokumentierten Entwicklungsprozess aufbaue und mir erarbeite. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich ein Dienstleistungsunternehmen bin, ganz klassisch, ich bin ein Unternehmen, wir nehmen mal ein fiktives Unternehmen, was Datenschutzberatung anbietet. Und dieses Unternehmen, was Datenschutzberatung anbietet, möchte sich nach 9001 zertifizieren lassen. Was ist in diesem Beratungsunternehmen an Leistung drinne, die einen Entwicklungsprozess braucht? Also wir diskutieren über, Kunde hat eine Frage, wir lösen das Problem, wir beraten und unterstützen. Wo will ich da, was für das fiktive Unternehmen sinnvoll, einen Entwicklungsprozess ausarbeiten, wo ich was plane, wo ich Eingaben habe, wo ich die Entwicklung steuern muss, wo ich die Ausgaben habe, wo ich die Ausgaben verifizieren muss und am Ende nachher zu einem Entwicklungsergebnis zu kommen. Und da tue ich mir schwer mit, das bei beratenden Unternehmen oder bei nicht Dingen produzierenden Unternehmen entsprechend zu finden und zu machen.
Ja, ich meine, das ist ja auch die Argumentation, die wir bei uns so ein bisschen haben, dass wir sagen, die ganzen Standards, nach denen wir arbeiten, die haben wir nicht entwickelt, weißt du, GXP, genau. ISO-Normen, das ist alles Anforderungen. So, und es geht darum, diese Anforderungen zu erfüllen. Und das macht man in der Regel nicht mit einer zielgerichteten Dienstleistung, die man extra dafür entwickelt hat, sondern halt mit den individuellen Gegebenheiten, die man bei den Unternehmen findet. Weil es halt nicht eben immer nach Schema F läuft und ein fertiges Produkt ist, sondern wir bewegen uns in einem Rahmen, der gegeben ist, und schauen, genau, wie wir dort Lösungen entwickeln. Und
genau,
das ist so ein bisschen das Problem, dass Dienstleistungen halt auch nie so in der Regel ein absolutes Standardprodukt sind, sondern halt immer auch irgendwo customized. Und deswegen tue ich mich da auch mit dem Thema Entwicklung ein bisschen schwer, weil das für mich natürlich jetzt keine komplette Neuentwicklung ist, sondern wir nutzen halt bestehendes Wissen, wir nutzen den regulatorischen Rahmen und finden in diesem Rahmen eine Lösung. Und das ist für mich jetzt keine Dienstleistungsentwicklung, sondern eine Lösungsentwicklung beim Kunden.
KVP. Ihr macht klassisch, ja, KVP. Ihr optimiert euch selber. Ihr habt einen PDA-Zyklus von euren Themen und ihr optimiert euch permanent und ihr seid am Puls der Zeit. Aber wie gesagt, auch alle, die zuhören, gerne in die Diskussion rein und mal einen Kommentar schreiben. Aber für mich ist das halt einfach ganz klassisch nichts, was ich unter einen 8.3er schreiben würde.
Ja, vor allem ist es für mich so, dass ganz viele dieser Sachen bei Dienstleistungen auch schon durch die anderen Prozesse abgedeckt sind. Wenn wir uns bei Eingaben angucken, hier Funktions- und Leistungsanforderungen, also wir haben uns ja anders als bei Produkten keine speziellen Anforderungen, sondern es sind die Regularien, die wir haben. Und es ging aus vorangegangenen Entwicklungstätigkeiten gewonnenen Informationen. Naja, die Informationen sind unsere persönlichen Erfahrungen. Und natürlich gibt es auch hier Normen und Standards. Oder hier steht drin, mögliche Konsequenzen aus Fehlern aufgrund der Art der Produktions- und Dienstleistung. Also das ist das klassische Risikomanagement, was sich sowieso mit abdeckt. Also für Dienstleistungen, ja, muss man sich wirklich im Detail angucken. Ist meiner Meinung nach aber in den anderen Sachen und durch die alltäglichen Kernprozesse alles eigentlich abgedeckt, was da an Risiken entsteht, wie sich das Ganze halt auch fortentwickelt, wie du sagst, kontinuierliche Verbesserungen. Also kann man auf jeden Fall drüber streiten, würde ich nicht immer, wenn der Auditor kommt, ja, aber sie haben keinen Entwicklungsprozess, brauchen sie aber, braucht man nicht immer, meiner Meinung nach. Also genau. Dienstleistung, genau. Große Klammer, Dienstleistung.
Was ich aber auch machen würde, und damit, glaube ich, springen wir mal weg vom Punkt, wir schließen aus, was ich machen würde, was die Erfahrung mir gelehrt hat, ich muss es sauber und schön begründen. Ja. Also einfach nur, also viele schreiben ja noch ganz klassischen QMH, ich auch ein großer Freund von bin, dass du so ein Stück eine Übersicht hast, obwohl es die Norm nicht fordert, alles cool. Aber einfach nur, wenn ich so ein normatives QM-Handbuch schreibe, um die da ein bisschen den Blick reinzukriegen, bei 8.3 einfach nur ein NA reinzusetzen, macht dich nicht glücklich und wird dich auch den Auditor nicht glücklich machen. Aber wenn du bei 8.3 in dein QMH reinschreibst, nicht an, wir sehen dieses Kapitel bei uns als nicht anwendbar, weil, und dann eine vernünftige Begründung da reinschreibst, wir machen das und das, wir sind die und die Tätigkeiten sind da und damit abgegolten, das, was wir im Unternehmen tun, ist eine organische Weiterentwicklung. Wir sehen diese organische Weiterentwicklung im Kontext der 9001 nicht als Entwicklung, sondern als KVP-Prozess, dann schreib es da rein, dann ist es transparent. Und wenn du machst dir jetzt Gedanken darüber, und das ist das Klassische, worüber wir immer reden, du machst dir jetzt Gedanken darüber, ja, in 360 Tagen kommt der Auditor und sagt, boah, hast da ein NA drin, warum hast du das gemacht? Und dann fängst du an, dir was aus der Nase zu ziehen und in der Erinnerung zu wühlen, was du dir damals dabei gedacht hast. Deswegen schreib es einfach so auf, dass wenn du das nächste Mal da drüber stolperst oder irgendein anderer drüber stolpert, sagt, boah, ausgeschlossen, warum? Dass das da drin steht und dass es nachvollziehbar ist. Und dann hast du eine sehr gute Basis, wenn das vernünftig ist, dass du eben ganz klassisch sagen kannst, 8.3 findet bei uns keine Anwendung. Ende.
Ja, hast oder? Du so schön beschrieben. Gehe ich absolut mit. Ich merke nur gerade, wir haben das Ganze ein bisschen von hinten raufgeholt. Wir haben erstmal gesagt, warum man 8.3 auf gar keinen Fall machen sollte. Nein, ja. Das sagen wir überhaupt nicht, dass man es auf gar keinen Fall machen sollte, wie du gesagt hast. Man muss sich überlegen, ob es sinnvoll ist, aber wir hätten vielleicht mal damit einsteigen sollen, was man da eigentlich überhaupt machen muss. Ne? Bevor wir sagen, dass wir es nicht machen wollen.
Da gehen wir jetzt zu.
Ja. Viele unserer Zuhörer haben halt nicht nur mit Dienstleistungen zu tun, sondern sind tatsächlich mit Produkten unterwegs. Und da muss man sich eigentlich überlegen, was ist denn eigentlich eine gute Entwicklung? Ich meine, die meisten werden eine Entwicklungsabteilung haben oder jemanden, der dafür verantwortlich ist, der sich mit der Weiterentwicklung der Produkte, den Kundenanpassungen etc. so ein bisschen beschäftigt, egal was für Bauteile das vielleicht sind. Ja. Und für mich ist es so, dass man sagt, eine gute Entwicklung, meistens geht ja ganz viel so auf die Dokumente und Nachweisbarkeit so ein bisschen ein, aber das erkennt man eigentlich nicht durch die pure Dokumentenmenge, sondern eigentlich daran, dass ich halt meine Anforderungen an die Produkte, von welcher Seite sie auch immer kommen, ordentlich aufgeschrieben habe, vermerkt habe, damit ich auch immer wieder darauf zurückgreifen kann, damit ich Verantwortlichkeiten klar habe, damit Prüfungen und Freigaben klar sind, weil es geht hier auch so ein bisschen darum, dass die Entwicklungen auch und die Entscheidungen dafür sauber dokumentiert sind und dass ich das einfach nachvollziehbar habe, weil im Endeffekt oft wird mal was geändert am Produkt und ein Jahr später muss ich wissen, warum habe ich das denn geändert? Was war denn der Grund? Ich kann nicht einfach nur einen Klebezettel drauf machen auf mein Papier und sagen, ja, ich habe das und das angepasst, gezeichnet, MS, sondern ich muss halt genau nachvollziehen können, warum habe ich denn Änderungen gemacht? Weil für Änderungen gibt es ja meistens gute Gründe. Und ist das eine Kundenanforderung gewesen? Hat das Bauteil nicht gepasst? Kommt das aus Reklamationen? Und für mich ist Entwicklungsdoku vor allem Nachvollziehbarkeitsdoku, damit ich auch Jahre später noch sagen kann, was ist denn da eigentlich passiert? Was waren denn die Gründe, warum ich weiterentwickelt habe, mein Produkt? Warum ich es angepasst habe? Und ich denke, das ist so ein bisschen das Wichtige, weil du dann dein Produkt wirklich, sag ich mal, auf der Zeitskala wirklich genau beobachten kannst und verstehst, warum du das gemacht hast.
Ich finde es ganz am Anfang noch wichtig. Das sind so plumpe Dinge jetzt. Du kommst schon super technisch und super genau rein. Aber ich finde, ein 8-3er-Kapitel geht damit los, dass man erstmal festhält, wer hat denn eine Idee? Wer prüft denn diese Idee auf Machbarkeit? Wer prüft denn diese Idee auf, könnte vielleicht einer kaufen wollen oder könnte vielleicht keiner kaufen wollen? Und wer sagt denn, lass uns überhaupt mal mit einer Entwicklung starten? Und wer darf das überhaupt auslösen? Beispiel, wenn der Vertriebler in die Entwicklung rennt und sagt, passt mal auf, ich komme gerade vom Kunden, ich habe eine ganz tolle Idee, lass mal so und so bauen oder lass mal das und das machen. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern das, was ich meine, ist, dass es eine strukturierte Sache gibt. Wir haben, was weiß ich, irgendein Ticket, wir haben irgendwas an irgendeiner Stelle, wir haben ein Meeting, wir haben irgendwas. Es kommt jemand und sagt, ich habe eine tolle Idee, die man aufschreibt, dass man weiß, für welche Idee man spricht. Sagt ganz genau, ich hätte jetzt gerne, dass unser Produkt in Rot lackiert wird und ein gelbe Schluppen drum geht. Und dann wird gefragt, warum? Warum willst du das? Können wir das dann noch verkaufen? Kriegen wir das überhaupt gewuppt? Macht das überhaupt Sinn? Und erst wenn klar ist, dass das auch wirklich ein sinnvoll wäre, mit sich über diese Idee weiterzuverfolgen, erst dann geht es bei mir los, dass ich sage, jetzt lass uns wirklich die Anforderung festlegen und lass uns da reingehen, wo du gerade warst, nämlich lass uns die Entwicklung mal mit Eingaben vernünftig strukturiert angehen und lass uns die mal planen an dieser Stelle. Oder? Ich habe gerade einen Kunden im Kopf, deswegen war das Beispiel mit dem Vertriebler, mit dem Entwickler.
Na, es ist ja genau das, was in 8.3.2 Entwicklungsplanung steht. Da steht die Notwendigkeit, Schnittstellen zwischen Personen, die am Entwicklungsprozess beteiligt sind, zu steuern. Und oben drüber steht noch was von Ressourcenbedarf und unten Kunden, Anwender etc. einbinden. Und im Endeffekt soll dieser Prozess ja ein bisschen diese Leute zusammenbringen, von der Idee bis zum fertigen Produkt so ein bisschen. Ne? Dass ich wirklich so diese Zeitschiene habe, da hat jemand eine Idee gehabt, da kam der Kunde mit einer Idee, da kam intern jemand mit einer Idee und ich habe halt die verschiedenen Informationen zusammengefügt, weil das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den du gesagt hast, weil diese Informationen, diese Eingaben der Entwicklung, die sind ja über die verschiedensten Abteilungen verstreut. Da kommt beim Vertriebler was an, da fällt dem Mann oder der Frau an der Maschine was auf, da fällt vielleicht dem Geschäftsführer was auf. Das kann aus den unterschiedlichsten Richtungen kommen. Oder jemand sitzt auf dem Klo oder unter der Dusche und hat spontan eine mega tolle Idee. Und dieser Ideenpool, den muss man halt dann, sage ich mal, irgendwo sammeln und das irgendwo in so einen Prozess auch reinkippen, wo ich sagen kann, okay, jetzt wird geprüft, macht diese Idee Sinn? Was können wir da draus machen? Was wären denn die Anforderungen? Wie kann ich das wirklich entwickeln an dieser Stelle, diese Idee?
Und nicht nur Sinn. Ich glaube, an dieser Stelle sind Ressourcen ein ganz wichtiges Thema. Und zwar sowohl örtliche als auch personelle als auch finanzielle Ressourcen. Wenn wir anfangen und reden über eine Entwicklung und reden über eine Änderung und reden über eine Entwicklung, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Geldgeber mit am Tisch sitzen würde und würde entscheiden, für diese Entwicklung haben wir jetzt ein Budget von 150, 200, 300.000 Euro und dann sagen, kriegen wir das für das Budget überhaupt hin und haben wir überhaupt Leute, die das realisieren können? Also ist das Ding oder ist diese Idee ressourcentechnisch bei uns im Unternehmen umsetzbar? Und jetzt kommen wir wieder, jede Folge macht ein Stückchen Risikomanagement und das ist auch wieder praktizierendes Risikomanagement. Habe ich die Kapazitäten, habe ich die Ressourcen, wie hoch gehe ich in finanzielles Risiko, wie sind die Marktchancen von dem geänderten oder von dem neuen Produkt, das muss ich mir alles angucken. Und erst wenn ich da zu dem Entschluss komme, coole Idee, ich habe die Leute, ich habe das Geld, ich sehe die Marktchancen, erst dann geht der Step weiter. Und das, finde ich, ist ein super wichtiger Schritt bei einer Entwicklung, der manchmal vielen Unternehmen gar nicht so mit einer Priorität gesehen wird und wo dann nachher die ganze Sache ausläuft. Entweder es läuft sich im Sand, die Dollars sind versenkt, es passiert aber nichts, dann wird irgendwann aufgehört, weil die Geldressource fertig ist, weil die Entwicklung drankommt. Also alles das, was nachgelagert ist, wovon wir jetzt von reden, hat ihren Ursprung in einer vernünftigen Eingabe beziehungsweise in der vernünftigen Planung. Zumindest nach meiner Überzeugung.
Ja. Ich würde auch tatsächlich an der Stelle so ein bisschen das Vergleich mit dem Risikomanagement ziehen. Ich meine, vor allem das mit der Machbarkeit der finanziellen und ob wir es selber überhaupt können, das ist die eine Sache. Aber das, was ich finde, was auch oft so ein bisschen in den Hintergrund rückt oder vergessen wird, so ein bisschen, was eigentlich dieser Prozess selber an personellen, zeitlichen oder finanziellen Ressourcen braucht. Weil mit dem Risikomanagement haben wir ein ähnliches Problem. Risikomanagement beschäftige ich mich ja in der Regel mit hypothetischen Ereignissen, die noch gar nicht eingetreten sind. Und daher ist es ein bisschen schwierig, diesen Gegenwert zu erkennen und ähnliches mit der Entwicklung auch. Ich muss dem personelle, finanzielle oder technische Ressourcen schieben, wo ich nicht weiß, ob ich am Ende dafür was bekomme. Weil Entwicklung kann natürlich auch ins Leere laufen, weil es ist wie Forschung so ein bisschen an dieser Stelle. Es ist zwar gezielt, weil ich oft gezielte Anforderungen habe, vielleicht auch schon gezieltes Produkt und ein klar weiß, wo ich hin will. Aber Entwicklung kann natürlich auch bedeuten, dass das mal ins Leere läuft, dass ich am Ende merke, das funktioniert so gar nicht. Und auch das ist eine Erkenntnis und auch das ist eine Eingabe für diesen Entwicklungsprozess, nämlich zu wissen, was nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert, ist tatsächlich ein wertvolles Ergebnis. Und darin auch einen Wert zu sehen, finde ich sehr wichtig. Und dieser Entwicklung auch entsprechend die Ressourcen zuzugestehen, die sie braucht und die halt nicht immer imminent sich rechnen oder sofort zu einem Gewinn führen. Das sind halt so ein bisschen ähnlich wie beim Marketing. Es lässt sich manchmal schwer gegenrechnen. Und das muss einem, glaube ich, an der Stelle ein bisschen bewusst sein und dass man da wirklich Menschen mit Zeit auch draufsetzen muss.
Ja.
Ein bisschen. Und ob man dann hinten raus das umsetzen kann, das ist dann die nächste Geschichte. Ob ich sagen kann, okay, das Bauteil aus purem Gold ist jetzt vielleicht doch ein bisschen schwierig, wir machen es doch aus Edelstahl, dann ist das Ganze realisierbar. Sieht nicht mehr so schön aus, geht aber.
Genau.
Oder ich sage, ich finde einen entsprechenden Kundenkreis für goldene Armaturen etc. Das ist dann auch so ein bisschen die Sache, das geht dann weiter schon wieder.
Aber solltest du den Kundenkreis nicht haben, bevor du mit dem Entwickeln anfängst?
Also solltest du in der Regel schon Produkt, haben, sonst bist du in der Grundlagenforschung.
Dann zu sagen, ein fertig entwickeltes Produkt und dann zu sagen, wow, jetzt habe ich ein cooles Produkt da, jetzt lass mal gucken, für wen es gedacht ist. Also das sind alles Dinge, die ich vorneweg brauche.
Ja, und das ganz kurz noch, das ist nämlich, glaube ich, einer der größten Fehler, dass Sachen entwickelt werden ohne klare Zielsetzung. Dass gesagt wird, lass mal spielen. Und ich finde, dieses Lass mal spielen ist auf der einen Seite sehr, sehr wichtig, weil manchmal muss man einfach spielen und mal ausprobieren. Aber es ist auch wichtig, gerade wenn man sich im QM-System bewegt, dass man gewisse Sachen doch mit einer Zielsetzung macht. Dass man Spielen auch mit der Zielsetzung macht, wir wollen daraus lernen. Und am Ende ist klar, das ist jetzt Spielerei zum Lernen. Und eine andere Sache, die ist zielgerichtet mit, wo sich ein Produkt hin entwickeln soll, welche Spezifikation ich erfüllen soll. Und ich finde, das muss man sich in der Entwicklung auch immer wieder so ein bisschen selber sagen oder selber aufzeigen, dass man noch dieses Ziel verfolgt. Und das ist auch das Wichtige im Entwicklungsprozess, dass ich stetig gucke, geht das noch in die richtige Richtung? Weil wenn Entwicklungsprozess sich verselbstständigt, dann bin ich ganz schnell in der Ecke, wo das in die komplett falsche Richtung läuft.
Genau.
Und ich plötzlich mehr Geld und Ressourcen ausgebe, die ich eigentlich gar nicht in diese Richtung geben will. Und deswegen, das soll das nicht unterbinden, auch, sage ich mal, das Spielen, das Ausprobieren, aber es soll das Ganze schon mit einer zielgerichteten Idee betreiben und zwischendrin mit Steps haben, wo ich nochmal gucke, passt das noch? Geht das noch in die richtige Richtung? Und da finde ich es immer dann in diesem Prozess drin, weil ich tatsächlich weil ich es als Prozess betreibe, der zwischendrin kontrolliert wird, der überwacht wird, beziehungsweise vielleicht nicht kontrolliert, überwacht, aber trotzdem nochmal angepasst wird an vielleicht meine Vorgaben.
Genau. Und da bist du voll in dem 833er drin, ne? Ich gucke kurz wieder einen Blick in die Raum schmeißen kann. Da bist du voll, und das, was du gelungen hast, in Funktion und Leistungsanforderungen. Gesetzliche Anforderungen, Normen und Standards, mögliche Konsequenzen bei Fehlern. Also da bist du voll in dieser Sache drin. Das macht dir mal über deine Zielgruppe Gedanken, was du vorhast, und sag mal, was das Produkt überhaupt für einen Zweck hat, was es erfüllen soll und was für Leistungsparameter haben soll. Wir möchten bauen einen Drucker. Dieser Drucker soll können A3-Papier. Dieser Drucker soll maximal 400 Kilo wiegen und soll maximal 1 Kubikmeter groß sein. Also verstehst du, was ich meine? Ja, Zielgruppe sind kleinere Unternehmen. Ja, also wirklich das mal runter. Und wie du schon gesagt hast, was ich auch super wichtig finde, eine Zielgruppe kann auch sein, oder ein Ziel von so einer Entwicklung kann auch sein, Grundlagenforschung oder für sich selbst mal was zu machen oder einfach zu lernen, was ist. Dann ist halt klar, aber dann ist nachher nicht die Diskussion, für wen verkaufen wir das denn, sondern da ist vorne die Diskussion, wir entwickeln der Technik willen und unserem Mehrwert willen, und wenn hinten was rausfällt, was wirklich richtig cool ist, dann machen wir uns im Nachgang Gedanken darüber. Fair enough, kannst du tun, aber dann bestimm es bitte am Anfang. Ja.
Ja, und das ist für mich so das Ding. Also ich will ja nicht alles stumpf mitdokumentieren, was ich mache, sondern ich will gucken, dass ich mich am Anfang entscheide, ist das jetzt für, sage ich mal, persönliche Wissensgewinnung oder gehen wir gerade auf eine gezielte Produktvariante hin, die wir anpassen, die wir neu entwickeln. Und das halt zwischendrin immer wieder so ein bisschen abzugreifen, zu gucken, passt das noch, muss ich diesen Prozess steuern? Das ist der eigentliche Entwicklungsprozess für mich so ein bisschen, dass ich einfach
Ja.
weiß, was passiert da so ein bisschen und passt es noch.
Genau, das bedingt aber immer wieder indische Gebetsmühle. Das bedingt, dass dir vorne klar ist, was hinten rauskommen soll. Und dann kannst du sauber steuern. Und dann gehen wir rüber in die Steuerung. Dann kannst du klar sagen über Milestones und über so kompliziert, wie du deinen Entwicklungsplan machen möchtest, kannst du steuern, wie es in der Entwicklung läuft und welche Meilensteine du wann erreicht hast. Und wann das Produkt so ist, dass du sagen kannst, jetzt haben wir einen Prototype, jetzt können wir an den Prototypen mal spielen und gucken, ob das Ding so ist, wie es ist, können es dann gegebenenfalls nochmal anpassen, um dann in das Ergebnis reinzugehen. Aber dazu muss dir einfach klar sein, welche gesetzlichen Anforderungen müssen abgetestet werden, welche Normen müssen abgetestet werden. Was braucht das Gerät für eine Marktzulassung? Karton, Verpackung, Transport, alles auch noch was da oben drauf. Und das muss klar sein und dann, das musst du in der Entwicklung steuern. Und auch da warne ich ein Stückchen davor aus der Erfahrung, über aufgepumpte Zeitpläne und Gantt-Projekte das so haarklein zu machen, weil Entwicklung folgt keinem stundengenauen Zeitplan und auch keinem tagesgenauen Zeitplan. Und wenn man sich ehrlich ist, je nachdem, was man entwickelt, auch keinem wochengenauen Zeitplan. Entwicklungstätigkeiten, sowohl in der Hardware als auch auf Platinenebene oder in der Software, es gibt halt Tage und mal 3 Tage, da hängst du an einem Problem und kommst gar nicht weiter. Und dann fließt auf einmal wieder Kreativität. Also man muss aufpassen, wie granular man sich die abholt und wie stark man da in ein Controlling und eine Steuerung reingeht.
Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil Entwicklungstätigkeiten können ja extrem vielseitig sein. Das kann jemand, der Plastikteile herstellt und die halt anpasst oder nur Dimensionen ändert oder das für einen anderen Kunden in eine andere Richtung weiterentwickelt, der spezifische Bedürfnisse hat, die nicht vom Standardprodukt abgedeckt werden. Ich glaube, gerade Elektronikfertigung oder Platinen machen, das ist auch ja hochgradig individuell. Das sind ja teilweise auch keine Standardprodukte, sondern wirklich Auftragsarbeiten. Ganz viele Entwicklung ist ja tatsächlich auch für gezielte Auftragsarbeiten. Also, dass ich sage, ich entwickle für den Kunden eine Form, eine Platine, vielleicht sogar einen gesonderten Chip, dass ich wirklich nur für Kunden ein spezifisches Produkt mache. Also Entwicklung ist ja gar nicht nur Massenprodukte, sondern das ist wirklich auch so Customized-Produkte so ein bisschen. Und wie du immer so schön sagst, die Ziele müssen halt feststehen. Ich finde, das sieht man schon in der Norm, weil wenn ich gucke, Entwicklungseingaben, Punkt A ist Funktions- und Leistungsanforderungen. Und dann
Genau.
gehe ich weiter in Steuerungsmaßnahmen. Punkt A, die zu erzielenden Ergebnisse müssen definiert werden. Also
Genau.
die Norm sagt mir hier immer schon relativ klar, was hier eigentlich der wirklich wichtige Punkt ist. Ich muss wissen, wo ich mit der ganzen Sache hin will und was mein Ziel damit ist. Sei das so eine Produktentwicklung für spezifische Kunden oder halt vielleicht ein Massenprodukt oder eine Weiterentwicklung. Ich meine, das ist ja ein Riesenspektrum. Und dann muss ich einfach das Ganze immer mal wieder ja, aufziehen und ein bisschen hinterfragen. Und da kommt wirklich auch der zweite Teil, wo du gesagt hast, mit der Zeit mit rein. Es lässt sich halt nicht genau absehen, was passiert, weil die Ergebnisse können gut sein, die können schlecht sein oder sie können auch mal ein paar Tage gar nicht da sein, weil es eben nicht so ist, wie ich das erwarte oder wie ich mir das wünsche, weil Entwicklung hat halt gewisse Unwägbarkeiten und Unvorhersehbarkeiten. Und da muss ich auch ein bisschen gucken, gerade wenn Kreatives mit am Spiel ist. Kreativität kommt und geht manchmal und das muss man in die Projektpläne mit einplanen. Deswegen würde ich sagen, wenn man die Pläne macht, das ist gut, damit man es hat, wo man sich ranhangeln kann, aber man muss sich darüber bewusst sein, dass das etwas ist, was eine gewisse Agilität oder Flexibilität benötigt.
Ich hab im
Anders als andere
Projektmanagement,
Themen.
ich habe in dem Entwicklungs also bei Entwicklungsprojekten schon alles gesehen. Von Gantt-Projekten, die A0 ausgedruckt noch mit Schriftgröße 8 waren, damit sie noch zu lesen waren, ja, hin zu irgendwelchen Scrum-Boards, die genutzt worden sind, hin zu Geschäftsführer, die jeden Tag in der Entwicklung standen und sagt, was haben wir denn heute gemacht mit irgendwelchen Stunden-Meetings oder sowas. du brauchst eine gewisse Kontrolle, das ist eine super wichtige Sache, um Gottes Willen nicht falsch verstehen, aber du musst Entwicklern, gerade Hardware- und Softwareentwicklern, auch die Chance geben, an dieser Stelle mal was entwickeln zu können und ein wenig den Freigeist laufen zu lassen, damit ein Ergebnis kommt. Wenn man denen nur auf den Füßen steht, um es salopp zu sagen, und die nur zubringt mit, jetzt dokumentier mal, was du heute gemacht hast und warum hast du heute nicht das geschafft, was du dir vorgenommen hast, nimmst du dir halt sehr viel Ressource wieder weg für die Dokumentation und hast weniger Ressource für die eigentliche Entwicklungstätigkeit. Mhm. Aber das ist überall so.
Ja.
Ja. Also da gibt es das Mittelmaß zu finden.
Ja, und ich denke, das Mittelmaß gibt es dann auch ein bisschen zu finden, wenn ich entscheide, so ein bisschen, wann ist denn jetzt wirklich was, eine echte Entwicklung, die ich vielleicht aufwendiger dokumentiere, oder wann ist es vielleicht nur eine kleinere Anpassung? Ich weiß, wie siehst du das? Wann ist etwas für dich wirklich etwas, was in den Entwicklungsprozess fällt, oder wann ist es vielleicht nur eine Anpassung an einem Produkt? Oder ist für dich die Anpassung oder eine Änderung automatisch Teil vom Entwicklungsprozess?
Eine Änderung, egal, also eine Änderung an einem bestehenden, freigegebenen Produkt geht durch die Entwicklung. Es wird an einem bestehenden Produkt nichts geändert, wo nicht die Entwicklung durchgelaufen ist. In einer Form auch immer. Es sind ja Änderungen wir reden aber jetzt hier von Änderungen von sich auf dem Markt befindlichen Artikeln.
Ja.
Läuft klassisch durch die Entwicklung bei mir.
In jedem Fall, egal was es ist, auch Farbe etc.?
Ja, in jedem Fall, egal was es ist. Weil wenn du die Farbe änderst, das so banal klingen mag, wie das will, die Farbe änderst, du hältst bei der Farbe den Hersteller fest, hast das Sicherheitsdatenblatt der Farbe, weißt, dass diese Farbe entweder von deinem Dienstleister zu lackieren ist oder du intern deine Lackierbarkabine damit entsprechend bestücken da kannst und machst, du änderst nicht einfach die Farbe. Nichts geht nicht durch die Entwicklung, weil die Entwicklung, machen wir einen kurzen Ausflug in die Medizintechnik, kannst du bei der 9000 auch ziemlich gut. Die Entwicklung hängt ja nachher wieder ziemlich stark an der technischen Dokumentation. Und du musst dir auf jeden Fall die technische Dokumentation parallel gerade ziehen. Du musst die Tech-Doc wieder komplett freigeben und musst das Produkt wieder für auf dem Markt released freigeben. Artikelnummern, wenn sich die Farbe ändert, wird sich wohl auch die Cheat-In ändern, also die Artikelnummer ändern. Vielleicht eine Version, vielleicht ein Update. Es geht nichts an einem. Es wird an einem fertigen, auf dem Markt befindlichen Produkt nicht mal eine Sechskantschraube durch eine Imbusschraube ersetzt, die nicht durch die Entwicklung gelaufen ist, mit Freigabe und Kram, hast du nicht gesehen. So mein Mindset. Korrigiere mich.
Nee, da habe ich nichts zu korrigieren, weil du hast es genau richtig gesagt. Und da gehe ich dann wieder so ein bisschen auf diese Entwicklungseingaben. Da steht hier unter 833e mögliche Konsequenzen aus Fehlern aufgrund der Art der Produkte und Dienstleistungen. Und da sind wir wieder voll in unserem Lieblingsthema Risikomanagement. Denn wie du schön gesagt hast, eine Farbänderung ist nicht einfach nur eine Farbänderung. Wenn ich ein Spritzgussprodukt habe mit einer anderen Farbe, dann ist da ein anderer Lieferant plötzlich mit drin, der vorher nämlich noch nicht Teil der ganzen Geschichte war. Und daran hängt eine Menge Dokumentation. Und gerade wenn ich in den medizinischen Bereich gehe, hängen da auch eine Menge, sage ich mal, Regularien dran, Vorgaben, die vielleicht erfüllt werden müssen, also von Zusatzstoffen, von Bauteilen etc. Und das wirkt manchmal so ein bisschen so wie so eine Kleinigkeit. Das ist ja nur der Farbwechsel. Aber wenn ich es aus Risikomanagement-Sicht betrachte, ist es vielleicht nicht nur Farbwechsel. Es kann sein, dass es nur der Farbwechsel ist, selber Hersteller, bisschen andere Zusätze, passt alles, kann ich schnell erledigen. Dann ist das Ganze auch nicht viel Dokumentationsaufwand. Ich muss aber in Erwägung ziehen, dass es die Entwicklung meines Produktes nachhaltig verändert oder beeinflusst in irgendeiner Art und Weise. Und das ist für mich vor allem ein Risikomanagement-Thema, wo ich sagen muss, das sind ja alles Änderungen, die muss ich schon irgendwo dokumentieren und nachvollziehbar machen, weil ich muss am Ende wissen, war das nur eine Kleinigkeit oder ist das ein größeres Ding, wo ich nämlich genau gucken muss, was sind denn die möglichen Konsequenzen aus Fehlern an der Stelle? Also was könnte denn da auch Worst Case schief gehen? Weil es kann halt viel umfänglicher sein und nicht nur eine Kleinigkeit auf den ersten Blick. Und zumindest diesen Gedanken oder diesen Gedankenprozess, den muss ich halt irgendwo mal führen an der Stelle. Das ist meine Einstellung. Dazu so ein bisschen. Man muss es halt mal durchspielen. Und das Ergebnis kann ja sein, okay, ist komplett harmlos. Das wird in den meisten Fällen auch so sein. Aber es gibt halt die Fälle, wo es halt nicht harmlos ist.
Ja, Ja, also ich habe viel in Unternehmen gearbeitet. Gut, das ist Sondermaschinenbau, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich habe viel in Unternehmen gearbeitet, wo selbst der Austausch, sage ich mal, von einer selbstsichernden Mutter auf eine Hutmutter, das war halt eben logischerweise. Weil wenn du es als Ersatzteil brauchst, brauchst du Ersatzteillisten, musst die BOM anpassen, das muss ja passen. Wenn irgendwann einer anruft und sagt, ich habe das Produkt, schick mir mal ein Ersatzteil. Du musst ja wissen, was du in der Serie verbaut hast. Also musst du wissen, nach welcher technischen Dokumentation du diese Serie gefertigt hast, also musst du eine saubere technische Dokumentation haben. Also kann es nur sein, dass alles durch die Entwicklung durchläuft, entsprechend übers Risiko bewertet wird, neu freigegeben wird und neu auf den Markt kommt. Und dann hast du eine andere Artikelnummer, hast eine andere Revision, dann fängst du hinten mit A, B, C zu zählen oder mit irgendwie Erscheinungsjahren oder sonst irgendwas. Aber alles das, wenn du nur eine Schraube änderst. Und das kann auch einen Impact haben. Ersetzt mal eine selbstsichernde Mutter durch eine Hutmutter. Yippie, hi, hey, wenn du Pech hast an einem beweglichen Teil, dann holst du dir auf einmal Themen ins Haus, Risikobetrachtung, die du nicht haben willst. Ja. Ja, und wir haben auch schon alleine die Verwendung von unterschiedlichen Schraubensicherungslack, um Schrauben an wichtigen Dingen, das ist eine Entwicklung, also es ist eine Änderung an einem fertigen Produkt. Das läuft durch die Entwicklung, das läuft durch die Tech-Doc, das läuft durchs Risikomanagement, das läuft durch. Du kannst nicht mal eben schnell, weil dein freigegebenes Loctite, was du an deinem Produkt verwendest, weil das leer ist, du kannst nicht mal eben schnell zu Eisenkarl oder Obi fahren und kannst irgendwas aus dem Regal greifen, was nach Schraubensicherung aussieht und kannst das verbauen. No-go. Keine Wahl, keine Chance.
Das ist ein sehr schönes Beispiel, gerade für diese Schraubensicherung, auch wenn es vielleicht vielen nicht so bekannt ist, aber wer vielleicht mal irgendwo an technischen Geräten Schrauben rausgedreht hat und gesehen hat, die Schraube ist vorne so ein bisschen rot oder blau oder bunt, das ist, weil dort so ein spezieller Lack ist. Und diese Lacke gibt's halt in sehr, sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Die gibt's von Schraube geht, ist ein bisschen gesichert und geht gut raus, von Schraube geht fast nie wieder raus, ohne Spezialbehandlung.
Bis hin und zur Schraube geht wirklich nie mehr raus.
Genau, also Schraube ist nie fest, wieder. Das ist wie Dinge, geschweißt. Die gehen nie wieder. Ja. Da gibt's auch. Und da muss man wirklich aufpassen, weil die unterscheiden sich manchmal durch die Farbe, aber hauptsächlich von dem, was auf der Packung steht. Aber das ist für mich so ein typisches Beispiel, wo ich nicht einfach sagen kann, ah, das eine ist leer, ich hole jetzt das andere. Oder wir haben von den Schrauben keine mehr, ah, die anderen passen ja auch, aber die sind jetzt flach statt erhöht oder so. Ja. Und es gibt vielleicht gute Gründe, sowas mal zu tauschen, weil der Mann an der Maschine oder die Frau, die halt den Prozess sehr gut kennt, vielleicht gemerkt hat, ah, das andere ist ja viel besser. Auch das ist eine Entwicklungseingabe, aber die darf ich nicht einfach so machen, weil ich es für das Richtige halte, sondern die muss halt kommuniziert und dokumentiert werden an der Stelle. Ja. Und ich kann nicht einfach, weil das eine leer ist, in den anderen Schraubentopf reinpacken, auch wenn die genauso gut passen. Das mag für manche Produkte komplett egal sein. Und dann hat es aber mindestens eine Risikobewertung verdient und darf eine Eingabe für die Entwicklung sein. Aber für andere Produkte ist es halt kritisch. Also ich möchte nicht, dass in der Raumfahrt jemand, wie bei der Artemis-Mission jetzt war, plötzlich jemand andere Schrauben verwendet als vorgesehen. Was jetzt vielleicht für das Stativ, was ich für die Kamera in der Ecke stehen habe, völlig egal ist, weil das hält auch so und wenn es auseinanderfällt, ja mein Gott, ist schlimmste Fall eine Kamera kaputt, bis zu das Space Shuttle oder die Raumfähre bricht auseinander. Ne? Das ist halt ein Spektrum, sage ich mal.
Ja,
jetzt wohlgemerkt ein relativ breites.
Genau, aber das ist ja genau das, was du, also worüber wir gerade gesprochen haben, ist 8.5 nachher, Erfüllung von Produktdienstleistungen, kommen wir noch mal im Detail drauf. Aber wo wir jetzt genau hier sind, ist, verifiziere die Entwicklungsergebnisse. Stelle sicher, dass das, was du dir überlegt hast, was du bauen willst, was du überlegt hast, auch sicher ist. Nämlich die Anforderung, die Anforderungen erfüllt, die du oben definiert hast. Muss die Norm erhalten, muss 6061 erhalten, muss Maschinenrichtlinie, muss als Spielzeug zugelassen sein, etc. pp. Darf verschluckbare Kleinteile haben, ja, nein. Spielen ab 3 Jahre, unter 3 Jahre, kann man Normschlund kaufen, kann das ausprobieren. Es gibt den berühmten Brieffinger, es gibt 1000 Möglichkeiten. Aber welche regulatorischen Anforderungen habe ich für das Produkt? Und in den Entwicklungsergebnissen prüfe bitte, dass das alles so passt und dass das sicher ist. Und dann hast du, dann ist das Ding verschmilzt zu einer Einheit. Diese Einheit für sich ist ein abgenommenes Produkt. Und an diesem abgenommenen Produkt wird nichts geändert. Punkt.
Ja, und da sind wir auch schon bei den Punkten, die ich dokumentieren muss. Ich meine, wer hier zugehört hat, weiß, die Norm hat an gewissen Stellen, und es sind gar nicht so viele, wie man denkt, immer mal diesen Punkt, es muss dokumentierte Informationen aufbewahrt werden. Ja. Und die habe ich an der Stelle auch. Und das ist im 836er Kapitel, da steht genau das drin, was du gesagt hast. Zu den Änderungen muss ich Nachweise haben oder Informationen aufbewahren. Zu den Ergebnissen von Überprüfungen, nämlich genau diese Überprüfungen, die du angesprochen hast. Und auch zur Autorisierung dieser Änderungen. Ich finde, das wird auch oft vergessen, so ein bisschen, dass es hier auch Vorgaben gibt, dass es Freigaben geben muss. Also Entwicklung darf nicht einfach von der Entwicklungsabteilung in die Produktion rübergeschmissen werden, sondern es muss dazwischen auch jemand das begutachten und entscheiden. Das ist diese Prüfung und Freigabe an der Stelle. Also es muss eine fachkundige Person bewertet haben. Und das schadet auch nicht, wenn das jemand ist, der vielleicht nicht mit in der Entwicklung sitzt, sondern der halt auch eine unabhängige Meinung darauf hat. Also, sage ich mal, eine weitere Person, intern oder extern. Weil am Ende steht hier auch, ich brauche dokumentierte Informationen zu Maßnahmen zur Vorbeugung nachteiliger Auswirkungen. Und deswegen habe ich diese Kontrollschritte auch drin. Ich sage, ich muss auch aufschreiben, wenn was nicht gepasst hat, wenn jemand was nicht freigeben wollte, weil dafür gab es gute Gründe, weil ich dann vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehe und vielleicht doch nochmal was ändere. Also, dass ich einfach so ein bisschen den Prozess abbilden kann und auch die Folgeentscheidungen verstehen kann, weil dazwischen stehen ja wirklich Entscheidungen. Und gerade wenn es um Produkte geht und die Eigenschaften der Produkte, dann will ich das verstehen können. Das finde ich halt sehr wichtig, dass man wirklich noch weiß, warum hat man was gemacht? Warum habe ich bei dem Produkt die Farbe geändert? Warum habe ich irgendwo einen Winkel anders gemacht? Dafür gibt es gute Gründe. Und das ist alles Unternehmenswissen, was auch für zukünftige Entwicklung unfassbar wichtig ist, wo ich sage, das sind alles Erfahrungen, die vielleicht diese eine Person hat. Aber wenn die Person mal in Rente geht, sind diese ganzen Erfahrungen weg. Und dann muss auch noch 10 Jahre später jemand wissen, warum hat unser Produkt eigentlich runde Kanten statt Ecken? Jetzt komplett banal gesagt. Aber dafür gibt es gute Gründe. Und das sollte man irgendwo nachlesen können. Ich finde, das ist halt Wissenserhaltung auch an der Stelle. Und das ist das Gold vom Unternehmen auch, weil das sind meine Produkte und warum sie so sind, wie sie sind.
Und das brauchst du auch wieder. Ich nehme den Ball jetzt einfach mal, Wolli. Das brauchst du auch wieder. Wenn nämlich in 5 Jahren ein Vertriebler um die Ecke kommt und sagt, ich fänd's cool, unser Produkt hätte jetzt eckige Ecken, lass mal umdesignen, lass mal ein neues Produkt mit 90 Grad Ecken machen. Und dann muss das Wissen vorhanden sein und es muss in der Dokumentation hervorgehen, wir haben runde Ecken, weil wir eben nicht wollen, dass sich Menschen dran stoßen, dass irgendwas ist. Wir haben runde Ecken, weil es soll sich abrollen. Wir haben runde Ecken, weil. Und das sind alles so Dinge, die müssen festgehalten sein. Sonst verlierst du dich. Gnadenlos. Sonst hast du diese Verschlimmbesserung drin. Ja?
Ja, das ist die eine Sache, die Verschlimmbesserung. Und dass Leute nicht mehr wissen, warum man Sachen gemacht oder nicht gemacht hat. Und was ich wahnsinnig unterschätzt finde, sind eigentlich die finanziellen Auswirkungen von sowas. Ja, manche Unternehmen machen dieselbe Sache 3-mal, weil sich keiner mehr daran erinnert hat, was von vor 10 Jahren war. Weil irgendwann ist vielleicht schon mal jemand auf die Idee gekommen, ist aber zum Ergebnis gekommen, das ist eine dumme Idee. So, und dann muss ich das mir angucken können, muss sagen, stimmt, das war eine dumme Idee, wir machen es nicht. Oder stimmt, es war damals eine dumme Idee, inzwischen haben wir andere Möglichkeiten, können es besser machen. Wir wissen aber, was damals das Problem war, das haben wir heute schon mal nicht mehr. Ja. Und diesen Erfahrungsschatz, das geht ja auch teilweise über Generationen. Und eben über halt auch verrentete Mitarbeiter. Das finde ich halt so wichtig, dass man wirklich weiß, warum war das eine gute oder eine schlechte Idee? Also wirklich, warum haben wir dieses Produkt genau so gemacht, wie es ist? Oder halt auch nicht.
So. Und jetzt sind wir beim 836er angekommen, sind am Ende von dem Normkapitel, haben eingeleitet mit, guck mal, dass du es ausschließen kannst. Und haben aber jetzt ganz, ganz viele Punkte besprochen, die, wenn du in die Reflexionsschleife reingehst, auch so auf einige Dienstleistungen zutreffen. Wir haben jetzt wir bauen jetzt eine Schulungsakademie oder wir möchten jetzt einen neuen Geschäftszweig. Also, du verstehst, was ich meine. Das ist so Dinge, persönlich als kleiner Berater und als der sagen würde, würde ich sagen, wenn du sowas hast im Unternehmen, dann darfst du ja auch, wenn du das offiziell rausgenommen hast, das Kapitel, immer mal so ein Stück da reinluren und es schadet nichts, deine Optimierung im Unternehmen und deine Verbesserung und das Einführen von einer, was weiß ich, von einer Akademie oder von irgendeinem neuen Modul, da mal zu gucken, was sinnvoll ist und dir den Honig rauszunehmen. Und vielleicht kommst du zu der Entscheidung, dass du dann sagst, boah, da ist so viel Sachen drinne und ich kann so viele tolle Sachen zeigen und ich lasse so viel Mehrwert rein. lass mich es doch einfach mit reinnehmen und dann ist gut. Vielleicht kommst du aber auch zu dem Ergebnis, dass du sagst, ich mache mir eine einfache Checkliste, dass ich nicht vergessen darf, machst dir 5 Punkte hinten dran und sagst, damit weiß ich, dass meine Idee von meiner Dienstleistung oder meiner funktioniert. Die wird aber sehr wahrscheinlich, ich drücke mich jetzt sehr vorsichtig und gewagt aus, ein One-Pager wird nicht reichen, 8.3 normkonform zu befriedigen.
Das ist in seiner Gesamtheit würde ich sagen, nein.
Auf gar keinen Fall.
Das, so einfach ist es dann doch nicht.
Genau.
Ich meine, ja, wie gesagt, wir haben es ein bisschen von hinten aufgerollt, weil wir das Thema einfach auch spannend finden, dass man Normkapitel erschließen kann. Und da ist der 8.3er halt so eine sehr typische Variante davon, sage ich mal. Und ja, ich bin voll bei dir. Man muss sich überlegen, wie sieht es bei mir aus? Wie setze ich es bei mir um? Ist das vielleicht alles Teil von der kontinuierlichen Verbesserung? Sind vielleicht ganz viele Sachen davon schon in anderen Prozessen abgedeckt und kann ich es deswegen vielleicht mit rausnehmen? Oder macht es tatsächlich für mich Sinn, das auch zu meinem Vorteil zu nutzen? Ja. Weil wenn ich Dienstleistungen baue oder ganz gezielt entwickle, kann es halt auch ein großer Vorteil sein, eben für genau diese Fortentwicklung, dass ich noch weiß, wo Sachen herkamen. Also in irgendeiner Art und Weise will sich das Unternehmen ja weiterentwickeln und damit auch die Dienstleistung oder Produkte. Und das muss halt irgendwie durchs QM-System auch ein bisschen abgedeckt sein, egal in welcher Ausrichtung jetzt.
Und was auch noch ein klarer Indikator ist mit, wir schließen 8.3 nicht aus, nur dass wir es drüber gesprochen haben, wenn im Scope vom Zertifikat steht, Entwicklung und in dem Moment, wo du es im Zertifikat hast, geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Also wenn dein Zertifikat ist, Entwicklung, ja, und Vertrieb von Produkten, von Kinderspielsachen, brauchen wir nicht reden. Weiter keine Diskussion zu führen. Da steht es drinne, also rein damit, ja. Also es gibt ja auch Firmen, die haben es aufs Zertifikat stehen. Und wenn da drin steht, Entwicklung von Schulungsakademien oder Entwicklung von was weiß ich, Dienstleistungserbringung oder irgend so ein Kram, dann hast du schon einen starken Indikator. Also ich wäre da, wenn du es auf dem Scope stehen hast, im Zertifikat, dann hab's gefälligst auch im Anwendungsbereich drin. Also die Ausrede mit, ich habe Entwicklung im Scope vom Zertifikat steht, ich habe es aber ausgeschlossen, die Begründung hätte ich gern gelesen.
Ja, habe ich aber, um ehrlich zu sein, auch noch nie gesehen oder noch keinen Kunden gehabt, der das so machen wollte.
Nee,
also den habe ich zum Glück noch nicht geführt.
Ja.
Eine Diskussion, die man eher mal noch geführt hat, finde ich, ist so das Ding, dass wenn viel Entwicklung auch außer Haus von Auftraggebern gemacht wird, also dass ich Entwicklung auch auslagere ein bisschen. Und ich finde, das ist eher so das spannende Thema, weil ich glaube, da machen sich es manche auch ein bisschen zu einfach, weil sie diese Entwicklung gedanklich abgeben, weil viel outgesourced wird, viel Tätigkeiten, aber vergessen, dass man trotzdem noch die Verantwortung für die Produkte und den Prozess hinten dran hat, selbst wenn es von externen geleistet wird. Das wäre jetzt eher was, wo ich sage, das führt zu Diskussionen.
Selbst eine 100% ausgelagerte Entwicklungsleistung führt nicht zum Ausschluss des 8.3ers. Weil das dein Produkt ist. Du bringst auf den Markt, das ist dein Produkt, deine Entwicklung. Somit machst du schöne, tolle Verträge mit Lieferanten und Dienstleistern, hast die Überwachungsmöglichkeiten alles drin, aber das berechtigt nicht zum Ausschluss vom 8.3. Würde auch keiner machen. Also die Diskussion hätte ich jetzt noch nicht geführt. Aber nur, dass man mal so ein paar Sachen, ein paar Grenzen auch mal nochmal bespricht, finde ich ganz gut. Also auch ein 100% ausgelagerte Entwicklung führt nicht dazu, dass 8.3 ausgeschlossen wird.
Genau, weil das gibt es ja öfters mal, dass Entwicklung wirklich ausgelagert wird. Aber ich muss trotzdem die ganzen Informationen vorhalten. Und weil es mein Produkt ist, was ich am Ende vertreibe, trage ich halt auch die Verantwortung dafür so ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Voll und ganz.
Vollumfänglich.
Das heißt auch die Verantwortung für das QM-System, unter dem es halt entsteht. Und deswegen ausschließen lässt er sich nur unter sehr speziellen Sachen.
Genau. Sehr gut, Michael. Ich würde sagen, bevor wir doch wieder die Stunde reisen, machen wir mit dem 8.3er den Sack zu und würden uns das nächste Mal ein nicht weniger spannendes Thema machen.
Ja.
Und zwar gehen wir über den 8.4er und reden mal über das, was wir jetzt gerade so schön ausgemacht haben. Wir reden mal von einem Dienstleister, der ausgelagerte Entwicklung erbringt.
Genau, das war schon mal auch genauso angedacht. Das ist schon mal ein kleiner Ausblick so auf den... Punkt 8.4 ist Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen. Das ist natürlich nicht nur entwicklungsspezifisch, aber auch das spielt da mit. Da können wir gleich weitermachen.
Perfekt.
Bis dahin würde ich aber sagen, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank. Und die Abschlussworte gebe ich nochmal an dich.
Ich sage auch nur noch vielen Dank fürs Zuhören. Grüße aus Wetzlar, eine schöne Woche und wir hören uns. Macht's gut, tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, besucht uns gerne unter www.qm-talk.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.